Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit Anulf Käse, dem Tech-Vorstand der Direktbank DKB, gesprochen. Anulf ist seit vielen Jahren in der Digitalwelt unterwegs, etwa als Deutschlandchef von PayPal. Seit 2018 ist er nun der Chief Digital Officer der zweitgrößten deutschen Direktbank, nämlich der DKB, die aktuell 5 Millionen Kunden zählt. Im Podcast habe ich mit ihm über die Pläne für eine Tech-Bank, die Kritik an der neuen App und seine Sicht auf Kryptowährungen gesprochen. Bevor es jetzt losgeht, gibt es noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Nämlich wer Anulf mal live erleben will, kann dies am 18. Mai tun. Dann tritt er nämlich bei uns auf der Finance Forward Bühne auf dem OMR-Festival auf, um mit uns über die Zukunft der Bankenwelt zu diskutieren. Mit vor Ort sind beispielsweise auch der Check24-Gründer Henrich Blase, der normalerweise sehr selten nur auftritt, der Bitpanda-CEO Erik Demuth und die Chefin des Krypto-Startups Nuri, Christina Walker-Meyer. Also kommt gerne vorbei. Alle Infos findet ihr auf financeforward.com. Jetzt geht's aber erstmal los mit dem Gespräch mit Anulf. Viel Spaß dabei. Hallo Anulf, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo Kasper.
Genau, wir sind hier jetzt gerade in dein Büro reingekommen und haben da so ein Laufband gesehen. Da musst du erstmal kurz erzählen, was hat es damit auf sich?
Also kein Laufband, sondern ein Gehband, ein Walking Pad. Ich versuche während Corona mich trotzdem zu bewegen und dafür habe ich ein Laufband unter dem Tisch. Ist toll.
Läufst du dann bei Streits und emotionalen Diskussionen so ein bisschen schneller?
Nee, ich laufe einfach nur durch. 7-8 Stunden und hast auch einen Halbmarathon hin und dann kommst du wie neugeboren nach Hause und fühlst dich auch zwischendurch super.
21 Kilometer läufst du pro Tag?
Versuche ich.
Okay, okay. Und geht damit auch lange Texte zu schreiben, E-Mails zu schreiben? Funktioniert das ganz gut?
Absolut, absolut. Ein paar meiner Kollegen beschweren sich, wenn ich mit dem Kopf so wackel, dann mache ich auch schon mal aus. Gewicht okay. Halt leicht, aber das Weitwinkel der Kamera
ist. Okay, aber es fühlt sich nicht stärker an, in so einem Hamsterrad zu laufen, oder?
Überhaupt nicht. Also ich glaube ja eher, das ist das Gegenteil. Wir Menschen sind für Bewegungen gebaut. Und wer hat mal geschrieben, für Liegen oder Laufen wäre der Mensch gebaut, nicht für Sitzen. Und das ist meine Art, gegen das Alter anzukämpfen.
Alles klar. Du hast jetzt ja in deiner Karriere schon einige Läden aus der Finanz- und Tech-Welt gesehen. Du warst bei AOL, Starfinanz, einer Sparkassentochter, PayPal, warst Investor bei eVentures und ja, bist jetzt seit 3 Jahren bei der Direktbank DKB. Inwiefern verfolgst du eigentlich, wie sich diese Unternehmen, die hinter dir liegen, weiterentwickeln?
Oh, ich gucke mir das schon interessiert an. Also ich bin immer jemand, der sich sehr identifiziert mit dem Unternehmen und auch den Produkten, die das Unternehmen hat. Insofern, ich habe schon auch AOL jahrelang wirklich immer wieder betrachtet. Man ist dann irgendwann weiter weg, kriegt es nicht mit. Auch Starfinanz und Giropay, was wir damit gegründet haben. Ganz klar natürlich PayPal, da war ich ja 10 Jahre. Das war schon also der längste Job, wo ich war. Und insofern, ich verfolge das auf jeden Fall mit. Ich fieber da auch mit, aber man hat natürlich dann zunehmend immer weniger Nähe und damit Detailwissen. Und dann verblasst es manchmal ein bisschen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Ja, PayPal ist ein sehr interessanter Fall in der ganzen Fintech- und Bankenwelt. Die galten so lange schon als Vorreiter, sind jetzt aber so von außen betrachtet schon langsamer geworden in der ganzen Weiterentwicklung. Konkurrenten wie zum Beispiel Cash App sind da sehr viel besser, was das Produkt angeht. Ist das für dich trotzdem noch ein Unternehmen und ein Produkt, wo du denkst, das ist ein Vorbild für mich?
Also ich finde die weiterhin gut, ich nutze die ja weiterhin auch selber und ich habe auch noch viele Freunde, die da noch arbeiten, die erfüllen in der Wertschöpfungskette für die Kunden ganz wichtige Funktionen, sie nehmen den Leuten die Angst beim Bezahlen. Gerade im E-Commerce war das sehr lange ein großes Gap, was wir füllen durften dabei. Das Gap wird natürlich kleiner, weil immer mehr Leute das auch gut machen. Also jetzt, wenn ich mir heute angucke, wie zum Beispiel das 3D Secure bei uns auf unseren Karten läuft und mit den Leuten ja jegliches Risiko genommen wird, wenn sie online bezahlen, das gab es eben vor 10, 15 Jahren nicht. Insofern muss sich jeder im Markt bewegen, weil eben alle versuchen, besser zu werden. Und auf einmal gibt es halt Lücken, die waren früher mal groß und die werden kleiner. Und da muss sich jeder jederzeit neu erfinden.
Siehst du denn, dass die sich, also teilst du die Beobachtung, dass sie sich irgendwie in dieser Marktposition, die sie haben, zu langsam weiterentwickelt haben?
Wirklich schwer zu sagen, da bin ich zu weit von weg. Also ich glaube, die Zahlen, die die liefern, die sprechen schon für sich. Auch die Börsenentwicklung, die ist in letzter Zeit ein bisschen gelitten. Aber ich glaube, das ist schon ein sehr gut funktionierendes Unternehmen. Und die haben sich auch immer wieder neu erfunden. Aber wie viele Unternehmen, die dann größer werden, ist es eben auch nicht leicht, sich komplett neu heraus in was ganz anderes zu entwickeln. Also die meisten Autounternehmen bauen heute noch Autos, ja, und die meisten Banken sind auch meist noch Banken und PayPal ist eben noch ein Bezahlunternehmen, ja. Und natürlich wird da immer wieder versucht zu überlegen, was könnte ich ganz komplett anderes machen. Aber ich glaube, man ist auch gut beraten, in dem Heimspiel seine eigenen Stärken zu reüssieren und nicht immer von der nächsten grünen Wiese zu träumen, die man im Wesentlichen nicht kennt und deswegen gerne verleitet ist zu glauben, dass da alles grüner ist. Das ist ja meist doch nicht der Fall.
Mhm. Ihr habt ja vor anderthalb Jahren verkündet, dass ihr euch zu einer Tech-Bank verwandeln wollt. Das ist erstmal jetzt so ein Buzzword. Was hat sich da in den vergangenen Monaten tatsächlich getan? Also wie habt ihr die Organisation umgekrempelt?
Also die Idee der Tech-Bank, die war sogar schon da, bevor ich kam, muss ich ganz neidlos sagen. Das ist ein Begriff, den mal unser Vorstandsvorsitzender Stefan Unterstettner geprägt hat, der unglaublich erstmal intern gezündet hat. Und das finde ich immer wichtig, wenn man einen Anspruch hat, dass es nicht was Künstliches ist, was sich eine Abteilung oder ein Mensch ausdenkt und dann sollen alle mit der Flagge rumrennen und die schwenken, sondern das ist wirklich mal eine Ambition gewesen, die auch vor meiner Zeit hier schon entstanden ist und die unsere Kollegen unheimlich eint. Und da steckt eben deutlich mehr hinter als ein Buzzword, meiner Meinung nach. Da steckt hinter, dass wir ganz klar Bank sind, das wissen wir. Das sind wir seit 35 Jahren und auch sehr erfolgreich. Und wir wissen aber auch, dass in diesem technologischen Wandel wir mindestens so viel Tech sein müssen wie Bank, weil sonst kannst du diese neue Balance nicht erreichen, die du erreichen musst. Das ist in einem Markt, der sehr technisch getrieben ist, der aber auch sehr bankgetrieben ist. Du musst deine Balance finden. Und für das Geschäft, was wir machen, brauchst du einfach beides. Und das ist der Anspruch. Also ich sage immer, unsere technischen Kollegen, die müssen genauso viel Bank verstehen lernen, wie die Bankkollegen die Technik verstehen lernen. Und zwar nicht, damit jeder programmieren kann oder jeder Kredite vergeben, sondern damit jeder das Verständnis hat, dass wir uns an den Kreuzungspunkten, wenn wir Produkte bauen für die Kunden, dass wir dort mit einer gemeinsamen Sprache verstehen und entscheiden können, wie wir die Dinge lösen wollen.
Und wie sieht das dann konkret aus? Also wie findet dieser Austausch statt? Wie bringt ihr die Leute dazu, dass sie tatsächlich ja diese andere Welt auch kennenlernen?
Also auf der einen Seite fängst du mit ganz einfachen, in Anführungsstrichen, Kommunikationsformen an. Also in den All Hands gibt es immer Beiträge und die finden ja durch alle Bereiche der Bank statt. Da gibt es immer wieder Beiträge, wo technische Leute von Sachen so erklären, so erzählen, dass die anderen es verstehen, um den Bankern zu sagen, was heißt denn das eigentlich in der Technik, was ihr gerade seht? Ihr seht vielleicht nur einen Teams-Chat. Was steckt dahinter? Das ist einfach, das trifft auf große Neugier und Interesse auch. Oder warum klappt was oder warum klappt was nicht? Umgekehrt bringen wir auch die Leute aus der Bank, aus der Risikobetrachtung zum Beispiel, aus der Kreditvergabe, aus dem Vertrieb, auch in die technischen Bereiche und sagen, guck mal, das, was ihr hier baut, bei uns heißt das Folgendes und wir brauchen übrigens dieses und jenes. Und Verstehen fängt mit Sprache an. Einfach mal die Menschen gehört zu haben und zu wissen, in welchen Dimensionen die denken, hilft das reinzubringen. Das geht aber weiter. Wir bieten natürlich auch in der Management School auch Schulungen an, wo man sich damit tiefer befassen kann. Wir haben Bootcamps gemacht zum Coding, wo wir Leuten so sehr niederschwellige Möglichkeiten bieten, geben auch mal auszuprobieren, was das heißt. Und dann aber auch Leute weitergebildet haben, die in der Bank als Banker angefangen haben und die wir dann weitergebildet haben, dass sie auch als Techniker dann arbeiten konnten.
Lass uns erstmal auf diese technische Ebene noch gehen. Wie wandelt ihr euch denn technologisch? Also ich glaube, eine Bank unterscheidet sich ja schon von der Art und Weise, wie zum Beispiel also eine Sparkasse zwischen einem N26, wie das Ganze strukturiert ist, wie es technisch aufgebaut ist. Inwiefern habt ihr quasi eure Systeme da aufgebohrt und verändert?
Also wir haben wie die meisten Banken früher sehr stark uns ausschließlich auf Dienstleister verlassen. Das heißt, wir hatten alle wesentlichen Sachen, das Kernbanksystem, Und auch die Frontends, die für unsere Kunden da waren, outgesourced. Das ist gut, das ist eine sehr effiziente Art und Weise, das zu machen. Du merkst nur irgendwann, dass es zunehmend schwieriger wird, A, dich zu differenzieren, was wichtig ist im Markt, und B, vielleicht auf spezielle Wünsche deiner Kundenzielgruppen auch eingehen zu können. Deswegen haben wir in den letzten 3,5 Jahren im Wesentlichen dafür gesorgt, dass wir uns neue Freiheitsgrade geben. Wir haben einen API-Layer eingebaut, das klingt jetzt sehr technisch, es geht einfach darum, dass zwischen unserem Kernbanksystem und den Frontends eine technische API-Schicht besteht, mit der wir beliebig aus den Frontends und aus dem Backend bedienen können und umgekehrt. Und das wiederum ist die Möglichkeit, dass man dann auf der grünen Wiese eine Entwicklungsumgebung, einen Stack geschaffen hat, auf dem wir unsere neuen Apps und Experiences auch komplett bauen. Das heißt, vor 4-5 Jahren gab es genau eine Möglichkeit, eine App zu bauen, und das hat auch super geklappt zu den damaligen Zeiten, aber wir waren einfach nicht schnell genug, uns dem Markt wieder anpassen zu können. Und heute sind die neuen Apps, die draußen sind, das ist ja die Banking-App, die jetzt mit der Debitkarte so 1:1 zusammenarbeitet. Das sind aber auch die Co-Branding-Apps, die wir mit Lufthansa und Porsche und Hilton haben. Das sind alles schon neue Apps, die auf dieser grünen Wiese, auf dieser neuen Plattform entstanden sind. Und trotzdem mit dem Kernbanksystem sprechen. Warum das alte, wenn du so willst, Kernbanksysteme sind reine Effizienzmaschinen. Da hilft einfach nur, je größer, je besser, weil die müssen vor allem stabil laufen. Und da ist ein Kernbanksystem, glaube ich, auch dem anderen sehr ähnlich, was wir so aus dem Markt mitkriegen. Und insofern ist es sehr schwierig, sich über ein Kernbanksystem im Markt zu differenzieren, aber es ist sehr notwendig, sich über die Frontends zu differenzieren. Also setzen wir sehr stark darauf, uns die Bewegungsgrade zu verschaffen, die wir brauchen, um im Frontend genau für den Kunden das bauen zu können, was wir brauchen.
Es gab ja mal die Hinweise, dass ihr auch ein komplett neues Kernbankensystem einführen wollt. Was ist da der Stand?
Nee, habe ich noch nicht gehört. Also das ist vielleicht aus der Gerüchteseite gewesen.
Also nee, natürlich das war damals, glaube ich, dass Kundinnen und Kunden nachgefragt hatten.
Nach einem Kernbanksystem?
Genau. Ja. Echt? Es gibt interessierte Leute bei euch. Okay. Und da hatte jemand aus dem Support gesagt, ja, das langfristig sei das Ziel, sich quasi von dem Kernbankensystem der Finanzinformatik sich da unabhängig von zu machen.
Okay, also diese Unabhängigkeit erreichen wir aber über diese API-Schicht, die wir da haben letztendlich. Also Kernbanksysteme sind wie alle Basissysteme Sachen, die du dir immer wieder strategisch, architektonisch angucken musst, ob du auf der richtigen Spur bist, und auch immer gucken musst, gibt es wesentliche Neuerungen im Markt, auf die man reagieren muss. Und das tun wir natürlich auch. Ja, aber wir haben jetzt nicht entschieden, dass wir uns von dem Kernbanksystem trennen wollen. Das ist vor allem auch der Tatsache geschuldet, so ein Kernbanksystemwechsel dauert irgendwas zwischen 3-5 Jahren. Du verbrauchst unglaubliche Ressourcen an Geld und Personal, um das machen zu können. Und dann endest du doch nur an der gleichen Stelle, nämlich eine Bank mit einem Kernbanksystem, wenn du damit fertig bist. Ich glaube, da gab es ja einige Anbieter im Markt, die haben das probiert die letzten Jahre. Ich glaube nicht, dass das als Innovationssprünge von deren Kunden wahrgenommen werden konnten. Ja, deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Man darf auch nicht verpassen, dass man dort einen sehr wichtigen Trend, der einen weiterbringen würde, auch verpassen könnte, ganz ohne Frage. Aber das ist eine sehr große, sehr langfristige Entscheidung. Und ich glaube, was der Kollege da im Zweifelsfall gesagt hat, ist, dass wir uns diese Unabhängigkeit, um Frontends schaffen zu können, dass wir das eben machen über diese API-Schicht.
Du hast den Teamumbau und die Transformation gerade schon angesprochen. Du hattest im vergangenen Jahr ungefähr, also ziemlich genau vor einem Jahr gesagt, ihr wollt nochmal 100 Leute auch mit dezidierter Tech-Expertise dazu holen. Wie weit seid ihr da gekommen?
Das haben wir locker geschafft. Wir haben die Ziele nochmal nach oben gehoben. Wir haben mittlerweile seit 2018 über 600 Leute mit Tech-Profilen. Die sind auch nicht nur in den technischen Bereichen. Eine Tech-Bank hat eben überall auch technische Expertise. Ja, ist ja nicht so, dass es eine IT-Abteilung gibt und nur da wird mit dem Schraubenzieher gearbeitet oder mit Software programmiert, sondern das sind in Summe 600 Tech-Profile, die durch die Bank entstanden sind. Das ist schon sehr substanziell und das prägt eben auch diesen Anspruch der Tech-Bank, und denen müssen wir jetzt natürlich genauso viel Bank beibringen wie den Bankleuten das Verständnis, was die Techniker da machen an der Stelle.
Wie schwierig ist es in dem aktuellen Markt, wo er quasi auch gegen sehr gut finanzierte Startups und Fintechs konkurriert, da gute Leute zu kriegen?
Also schwierig ist das immer. Man spricht ja nicht umsonst von diesem War for Talents. Das ist bei manchen Profilen, die übernachgefragt sind, ein bisschen schwieriger. Bei anderen ist es leichter. Also Developer ist sicherlich anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. In anderen Bereichen ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Ich glaube, was wir aber auch merken, da gibt es schon den einen oder anderen Menschen, der wirklich ein herausragender Techniker ist, der vielleicht auch schon die Hype dieser Startups jetzt mitgemacht hat und auch gemerkt hat, Es wird leider nicht jeder zum Millionär, der irgendwie bei Rocket anfängt. Das haben schon viele Menschen vorher festgestellt. Und manche Menschen realisieren dann halt, dass irgendwie eine gewisse Stabilität des Geschäftsmodells, des Teams, der Strategie auch Vorteile hat. Insofern, wir merken schon, dass die Leute, die zu uns kommen, sich mit uns identifizieren können und wollen. Und wir merken zum Beispiel auch, das hätte ich nicht erwartet, wobei es natürlich total nachvollziehbar ist, dass auch unsere Position als eine sehr nachhaltige Bank da auch einen Unterschied macht. Die Leute heutzutage interessiert, dass wir eher in Kitas und Windräder investieren und eben nicht in Rüstungsfabriken oder Atomenergie dabei. Und das ist nun mal ein ganz großer Bestandteil unserer Geschichte, dass wir da so ein festes Standbein in gerade den erneuerbaren Energien haben. Ich glaube, wir sind der größte Finanzierer von erneuerbaren Energien. 80% unseres Portfolios, 85% sind nachhaltig. Ja, und damit sind wir der Industry Leader, was die Nachhaltigkeit angeht. Und das interessiert auch die Kollegen und Mitarbeiter, mich persönlich auch. Also ich würde mich.
Aber ist das wirklich ein ausschlaggebender Grund für Leute zu kommen oder nicht?
Ja, natürlich, total. Ich meine, guck dich doch mal um. Also mich persönlich.
Ja, viele sagen das, aber ob sie dann eine Jobentscheidung nur basierend darauf treffen, war vielleicht mal noch zu bezweifeln.
Das ist eine wirklich gute Frage. Im einfachsten Fall fühlen sie sich vielleicht einfach nur wohler mit der Entscheidung, aber vielleicht auch wohler mit als mit den Alternativentscheidungen. Also man tut eben schon auch was Gutes indirekt. Ne? Und ich glaube, das ist schon wichtig. Natürlich wäre es vermessen zu glauben, dass die Leute immer nur das Allerbeste tun und ansonsten keine irrationale Handlung drin haben. Aber unseren Leuten hier, aber auch denen, die immer schon da sind, also den Bankern und den Technikern, ist das echt wichtig. Also wenn die hier aufstehen würden und sagen, ich habe eine super Business-Idee, wir machen jetzt irgendwas total Komisches, da wird uns schon Widerstand entgegenschwappen, auch intern. Und das merkst du halt. Und das merken auch die neuen Kollegen.
So ein Umbau tut ja einigen Leuten auch weh, wenn er ein bisschen radikaler ist. Und da hattet ihr ja auch gesagt, auf dem Weg zu einem Technologieunternehmen braucht es andere Profile, andere Kompetenzen als bisher. Gibt es da Leute, die tatsächlich gehen müssen? Wie wird das aussehen und wie federt ihr das vielleicht auch ab?
Also der Umbau ist ja jetzt nicht ein Umbau, dass wir Leuten, die jetzt bisher Kreditanträge beantragt haben, jetzt mit der Brechstange Java beibringen. Ja, das wäre ein wirklich harter Umbau und dann würden welche aus der Kurve fliegen. Nein, wir sagen ganz klar, wir geben jedem die Möglichkeit und die Gelegenheit, uns auf dem Weg zu begleiten. Es muss und kann auch nicht jeder Entwickler werden dabei. Aber nochmal, Technik findet ja nicht nur beim Codieren statt, sondern ich glaube, die größte Änderung für viele Kollegen ist, dass wir halt cross-funktional halt arbeiten in agilen Teams, wo immer das geht. Das ist kein Selbstzweck, sondern da, wo es Sinn macht. Und wenn du an Produkte dich ranwagst, dann musst du eigentlich cross-funktional arbeiten und damit automatisch agil. Und das haben wir eben, ich glaube, sehr verträglich gemacht. Wir haben mit wenigen Projekten angefangen und dann sind das einfach immer mehr Projekte geworden. Und irgendwann haben wir auch gemerkt, dass Projekte von selber anfingen, sich agile Strukturen zu geben. Und ich glaube, in dem Moment, wo es zu einer Wahlmöglichkeit wird und die Leute für sich selber entdecken, ist das auch gar nicht mehr so eine Transformation, die einem aufgezwungen wird. Weil ich glaube auch nicht, dass Menschen was gegen Veränderungen haben. Ich glaube, Menschen haben was gegen Veränderungen, wo sie den Eindruck haben, die sind mir aufgezwungen und die sind nicht gut für mich. Wenn sie das für sich selber entdecken können, was da klappt und das stärken können, dann hilft das, glaube ich, schon dabei.
Aber das heißt, für jeden gibt es quasi einen Platz in dem neuen, in der neuen Konstruktion.
Also das wäre auch schön. Wir haben in Summe 4.500 Kollegen in der Bank. Also das wäre vermessen zu glauben, dass 4.500 Leute in Projekten arbeiten können. Das ist natürlich nicht für jeden Einzelnen möglich. Aber da, wo es sinnvoll möglich ist, ergeben sich die Möglichkeiten. Aber in anderen ist es auch nicht so, dass eine Transformation dann irgendwie erzwungen wird. Sondern wenn du im Callcenter arbeitest und wir jetzt da nicht gerade ein neues Produkt entwickeln, dann ist einfach dein Callcenter-Job heute der, den du auch gestern hattest, dabei. Also eine Transformation findet ja auch nicht gleichzeitig und überall mit allem statt. Das verträgt sich auch gar nicht. Aber da, wo wir es brauchen, wo wir an Produkte rangehen, da arbeiten wir schon sehr durchgehend agil, würde ich sagen, und crossfunktional. Mhm.
Es war so nach meinem Verständnis, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise dann auch für neue Jobs mit neuen Beschreibungen bewerben mussten intern. Richtig? Wie lief das ab?
Nein, sie konnten das. Nein, nein, nein. So eine harte Geschichte. Alle müssen sich neu auf ihren bestehenden Job bewerben. Also ist mir nicht bekannt, dass wir das gemacht haben. Halte ich auch ehrlich gesagt in den meisten Fällen nichts von. Natürlich haben sich Leute aber beworben. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, Techbank zu werden. Ich versuche schon auch, es attraktiv zu machen, dass Leute, die vielleicht keinen technischen Background haben, auch wir sie begeistern können, in den technischen Bereichen zu arbeiten. Es gibt ja nicht nur Programmierjobs, da ist ja auch sehr viel Management, was da erledigt werden muss. Und auch da hilft es, wenn es über Kreuz wandert. Ich selber habe übrigens auch einen Job angenommen, den die Vertriebsregion im Norden zu übernehmen, weil man sollte seine eigene Medizin immer selber nehmen. Und ich glaube, auch mir tut es gut, neben der Agenda technischer Themen, die ich habe, auch direkt den Vertrieb verantworten zu müssen an der Stelle.
Das Und wie ist läuft das?
Super.
Ja.
Also es fängt schon mal damit an, dass natürlich erstmal alle froh sind, endlich mal jemanden zu haben, dem sie sagen können, was alles nicht geklappt hat. Und dann, aber das ist auch gut. Und dann machst du 2, 3 Meetings dazu und die Leute merken, dass du A, zuhörst und sich B, auch was bewegt. Und du dann C, aber auch nacharbeitest, was sich da bewegen muss. Und dann entsteht auch mehr Vertrauen, dass da auch gute Menschen an guten Sachen arbeiten. Und dann bringst du Leute rein, die berichten dürfen, was sie getan haben. Und es entsteht da auch mehr ein Dialog und nicht nur dieses, da klappt schon wieder irgendwas nicht und die sind alle doof. Das ist ja immer leicht, wenn der vermeintliche Verursacher unsichtbar ist. Und insofern sorge ich gerne dafür, dass die vermeintlichen Verursacher sichtbar werden. Und dann entsteht Dialog und dann lernen wir auch eine ganze Menge, auf was für coole Tricks die Kollegen in den Standorten und Regionen kommen, wie sie sich durch unsere technischen Landschaften durchlavieren. Und die haben schon echt gute Ideen auch, die wir dann auch gerne aufnehmen. Die machen zum Beispiel super gute Kurzanleitungen, finde ich mal faszinierend, wo du in 3 Zeilen weißt, wie es geht, wo manch einer aus den technischen Bereichen vielleicht 3, 4 Seiten schreiben würde. Ja.
Schaust du denn in die anderen Bereiche auch rein, also dass du mal im Kundenservice sitzt, um mitzukriegen, was gibt es eigentlich für ein Feedback zu der App?
Mache ich zu wenig, ehrlich gesagt. Gute Erinnerung, muss ich mir mal wieder mehr vornehmen. Also als Chief Digital Officer und als jemand, der die IT-Strategie verantwortet, hast du automatisch über die Projekte, die ja alle cross-funktional sind, mit der ganzen Bank zu tun. Also es fallen mir jetzt wenig Bereiche ein, mit denen ich noch nie einen Berührungspunkt hatte. Ja, aber der direkte, ich höre den Kunden im Callcenter dazu, das muss ich mal wieder aufleben lassen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und ein Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum 3. Mal die Finance Forward Konferenz statt. Neben 4 Programmen auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwd.com/masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel.
Werbung Ende.
Lass uns jetzt mal direkt, Stichwort Kunde, dazu kommen und ein bisschen über die Oberfläche, die App, euer Großprojekt sprechen. Das gilt ja als eins der wichtigsten Projekte innerhalb der Bank und ja auch ein Beleg dafür, dass dieses Tech-Bank-Konzept funktioniert. Nun ist es ja so, dass sich der Start erstmal so ein bisschen verzögert hat und ich habe heute Morgen nochmal ein bisschen reingeguckt. Das Kundenfeedback ist zurzeit ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen. Wird zum Beispiel kritisiert, dass es ja im Moment noch wenige Funktionen gibt und dass man jetzt erstmal mit 3 Apps hantieren muss. Also einmal dieser neuen App, dann der alten App, wo noch einige Funktionen drauf sind und dann noch der Authentifizierung. Wie kam es zu dieser Situation? Wie seht ihr da drauf?
Also man kann ja nicht einfach über Nacht eine komplett neue App bauen. Das kann man machen, dann dauert das einfach nur sehr lange und dann launcht man eigentlich nie. Deswegen haben wir ganz klar mit einem MVP-Ansatz auf dieser grünen Wiese, die wir da geschaffen haben, angefangen. Das ist ein MVP-Ansatz, der ganz klar abzielt auf Neukunden mit Debitkarte. Und die meisten der Funktionen, die noch fehlen, haben damit zu tun, dass es eben für diese Zielgruppe speziell ausgerichtet ist. Und ich glaube, die kommen damit auch super klar. Du hast eine fantastische Card-Control. Du hast ein Sicherungsverfahren, wo du nicht mehr welche Tanz abtippen musst oder mit 2 Apps rumhampeln, sondern das klappt mit einer wirklich super guten Basistechnologie innerhalb einer App. Das ist schon wirklich fantastisch. Ja. Und insofern ist es für den Neukunden mit Debitkarte das, glaube ich, perfekte Produkt. Und für die Bestandskunden, wo ich ja auch zugehöre, gibt es so ein paar Sachen, die noch fehlen. Aber wir arbeiten da völlig agil. Alle 14 Tage gibt es ein neues Release und jedes Mal sind neue Features dabei. Insofern, bauen wir jetzt hinterher. Wir bauen ja auch entsprechend die Webseite gerade neu. Also das Banking wird halt komplett neu überholt. Und natürlich ist es ein sehr sichtbares Projekt, aber ich würde widersprechen, dass es das Wichtigste in der Bank ist. Wir haben auch im wenn du so willst, im Backend-Bereich, wo es um die Abbildung der Kreditprozesse geht oder bei den Robo-Kreditvergabesystemen. Wir machen schon auch auf breiter Front technologische Erneuerungen. Die sind nicht ganz so sichtbar natürlich wie die App für 5 Millionen Kunden. Aber für die Bank mindestens genauso wichtig. Wir haben eine Geschäftskundenbank mit 80.000, 90.000 Geschäftskunden. Das ist ein sehr granulares Geschäft, was gut ist. Es macht uns sehr stabil. Das ist ein fantastisches Portfolio. Das haben wir auch während der Corona-Zeiten feststellen dürfen, dass wir da wirklich wenig direkte Auswirkungen hatten. Und das ist gut für uns. Und gerade da bist du aber angewiesen, dass es auch Verbesserungen gibt durch Digitalisierung. Und insofern ist das Projekt der Backend-Prozesse, die wir auch parallel fahren, wahrscheinlich für uns genauso wichtig. Und für den Kunden auch jetzt bei Kreditvergaben, das macht jetzt nicht jeder Kunde jeden Tag, aber dass wir eine vollautomatische Kreditstrecke haben, wo wir wirklich innerhalb von Sekunden den Antrag nehmen, prüfen und entscheiden und dann auch auszahlen, ist, glaube ich, für den Kunden schon echt ein großes Feature, aber natürlich nicht so omnipräsent, weil es nicht jeder Kunde jeden Tag braucht, keine Frage.
Wie geht es dann mit der App weiter von diesen Basisfunktionen? Was kommt da an neuen Sachen? Du hast gesagt, es geht schnell, da kommt jede 2 Wochen ein neues Update. Was steht da auf der Roadmap?
Also alle wichtigen Dinge, die Menschen natürlich nachfragen. Ich glaube, die Verbindung der Kreditkarte, also Überweisung auf die Kreditkarte, ist ein ganz wichtiges Feature. Ganz bestimmt auch, dass der Broker dort Einzug findet. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die im Moment so anstehen. Ja, und die werden jetzt einfach im Laufe der Zeit dann rausruckeln. Aber falls du jetzt fragen solltest, wann? Wir reden nicht über ungelegte Eier. Ja. Da hat man nie recht mit. Und die wichtigen Sachen kommen, die haben wir auf dem Radar. Und wir machen ja sehr viele Umfragen bei den Kunden. Wir lesen jedes einzelne Rating, was wir in App Stores kriegen.
Beantwortet drauf.
Beantworten auch drauf. Und was wir da auch merken, ist, das ist schon auch ein neuer Trend. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben die Leute noch eher so Universal-Ratings abgegeben, so nach 3 Jahren Benutzen von der PayPal-App. Irgendwie finde ich gut. Mittlerweile ist das dann nach jedem Release, du sehr instantan Ratings bekommst. Und wenn was nicht stimmt, ein negatives. Und wenn du es dann reparierst oder kommentierst, dann aber auch ein positives danach. Das ist also wesentlich volatiler geworden, als das, glaube ich, früher der Fall war. Früher hatte man so als App einfach so irgendein Rating und dann war das über Jahre stabil. Und jetzt ist das wirklich sehr volatil, klar, weil man, und wenn man viel ändert, hat man natürlich viele Bewegungen auch drin. Ich
muss jetzt fairerweise sagen, dass so Kollegen von N26 auch, dass die Projekte sich immer verzögern. Nichtsdestotrotz, warum dauert das bei der App relativ lange?
Ich weiß nicht, was meinst du mit lange?
Nee, es wurde ja immer mal wieder angekündigt, die war, glaube ich, für 2020 schon mal angekündigt, sagten, dass sie kommen. Und jetzt ist es 2022 und ja auch erst eine Basisfunktion verfügbar. Na, also da gibt es sicherlich Leute, die sich gewünscht hätten, dass es schneller geht.
Ja,
das Gefühl gehabt hätten, dass es schneller kommt.
Wünscht man sich immer. Also fairerweise, ich glaube, der erste MVP ist irgendwie im ersten Quartal 21 schon live gegangen. Das ist schon auch jetzt ein Weilchen unterwegs, ne? Und dann haben wir halt den Public Launch dann so, dass es wirklich auch kundenfähig war und nicht nur so eine Alpha-Beta-Phase war. Der ist natürlich jetzt noch nicht lange her. Ich meine, walk the talk, das Ding muss halt funktionieren. Ja, diese API-Schicht zu bauen zu dem Kernbanksystem hat auch innere Komplexitäten dabei. Du musst natürlich das Staffing immer wieder hinbekommen. Also es ist ja nicht so, dass die 600 Leute, von denen ich da eben sprach, dass die alle eines Montags morgens hier vor der Tür standen, sondern die haben wir schon auch rekrutiert im Laufe der Zeit. Und insofern arbeitet man sich da hoch. Ja, wir würden uns alle immer wünschen, dass alles schneller ist. Und dann gibt's natürlich auch immer wieder so Machen, auf die man reagieren muss, die einfach auch dann wieder Zeit kommen, irgendwelche neuen regulatorischen Anforderungen oder, keine Ahnung, PSD2-Geschichten. Also da denkt sich die Welt schon genug aus, um einen auch immer wieder mit anderen Anforderungen zu erfreuen, die man eben auch umsetzen muss und die sich manchmal nach vorne drängen.
Bei vielen, auch etablierten Häusern ist ja Krypto ein Thema auch als neues Produkt. Da hattet ihr ja, glaube ich, die Signale ausgesendet, ihr guckt euch das an, aber es ist noch nicht, also ihr arbeitet jetzt da noch nicht an Produkten. Wie siehst du das und was so an neuartigen Dingen wollt ihr auch ausprobieren?
Also Krypto ist, wie du schon sagst, nicht im Fokus bei uns aktuell, also im operativen Fokus, dass wir da Produkte drauf bauen. Ich halte das für eine wahnsinnig spannende Technologie, deswegen muss man sich die auch angucken. Sie ist aber auch wahnsinnig durch Hypes überlagert. Also ich habe noch keine Neuigkeit bei Krypto gehört und dass mir nicht sofort irgendeiner sofort erzählt, dass die ganze Welt sich ändern würde morgen früh. Also die große Kunst bei diesen Themen, die noch sehr früh auf dem Gartner-Hype-Cycle drauf sind, und das ist Krypto eben einfach weiterhin, ist, dass man, wenn du das alles mitmachst, das kannst du machen, dann muss das aber auch zu deinem Geschäftsmodell passen. Also ich glaube nicht, dass eine Retailbank, wie wir das sind, der primäre Player ist, um jede neue Krypto-Idee mit auszuprobieren. Ich finde das schon spannend, was da passiert.
Es geht ja bei vielen dann erstmal jetzt um den Basishandel, dass sie quasi überlegen, wir wollen ermöglichen, dass die Leute Bitcoin, Ethereum kaufen können. Also zum Beispiel die Sparkassen überlegen das ja. PayPal hat das in Amerika und UK eingeführt.
Ja, aber auch da muss man sich mal genau überlegen, wann du damit kommst. Also ich weiß nicht, ob es heute im Jahr 2022 ein knappes Gut ist, deine Kryptowährung wieder einkaufen zu können. Ja, da kann man über Kooperationen irgendwelche Geschichten machen. Wobei der reine oder der direkte Handel der Währung hat ja schon was mit diesem spekulativen Charakter zu tun. Und damit würde ich es mal grob in Richtung unserer Brokeraktivität sehen. Und da sind wir jetzt ja nicht für stark spekulatives Handeln aufgestellt, muss man ganz klar sagen. Also unser Kunde sucht eine in Niedrigzinszeiten eine Alternative zur Geldeinlage. Und das ist fast immer irgendwas wie ein Sparplan, irgendwas Langfristiges, sehr ruhig Laufendes. Wenn du da Daytrader sein willst, am besten mit Krypto, dann ist das einfach, dann bist du an ganz anderen Orten. Und auch wenn wir es tun würden, würde das, glaube ich, heute niemand in unsere Verbindung bringen. Insofern, ja, das kann man alles machen. Ich glaube, das passt einfach im Moment nicht zu unserer Ausrichtung. Insofern, wir werden gucken müssen, wann und an welche Stelle wir damit einsteigen wollen. Aber es ist halt schon noch immer auch sehr gehypt, muss man ganz klar sagen. Vielleicht ist Verwahrung irgendwann mal ein Thema, aber das ist noch zu weit weg und nicht im Fokus im Moment.
Okay. Eine weitere wichtige Kooperation für euch ist ja mit SolidVest. Habt ihr vor einiger Zeit einen Robo-Advisor gestartet? Da ist ja generell im Markt sozusagen die Aufregung und Excitement gerade wieder so ein bisschen vorbei. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass es noch, es gibt natürlich trotzdem Bedarf für immer noch viele Leute, die nicht in Aktien oder in ETFs investiert haben. Wie ist da bislang die Resonanz bei euch? Wie viele Leute nutzen das seit dem
Start? Also ist noch ein bisschen früh, glaube ich, den Callout der Ergebnisse zu machen. Wir sind ganz zufrieden, wie das angelaufen ist. Wir wissen, dass dieser Robo-Hype, wie er vor ein paar Jahren war, jetzt auch nicht mehr so ganz heiß ist, wie er noch vor 3 Jahren irgendwie mal anklang. Ne, das war ja so, als ging nichts anderes mehr auf dieser Welt. Das hat die Welt sich ein bisschen beruhigt. Wir sehen es eben auch in dieser strategischen Brille, dass für den Kunden, der in Niedrigzinszeiten Anlagemöglichkeiten sucht, wir diese schaffen müssen. So, die eine ist der Broker. Die zweite ist, wenn du das nicht selber entscheiden willst, dass jemand das für dich managt in Form einer solchen vorgefertigten Anlagestrategie wie bei SolidVest. Und da gehen die Kunden rein und ich glaube, das ist noch zu früh jetzt zu sagen, wie sich das final entwickelt hat. Es wurde erstmal gut angenommen. Ich bin auch ganz stolz, dass wir da eine Möglichkeit geschaffen haben, dass man ab 10.000 Euro einsteigen kann, was, glaube ich, schon eine ganz gute Schwelle ist, aber auch Sparpläne ab 100 Euro bedienen kann. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, dass es auch niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten gibt dabei.
Kannst du so eine Größenordnung?
Nein.
Okay. Ihr habt ja einige Kooperationen und Was da schon so ein bisschen auffällt, ist teilweise immer noch rausgelinkt wird. Also zum Beispiel bei SolidVest gibt es ja auch ein eigenständiges Angebot und da gibt es ja auch verschiedene Sichten drauf, wie man andere Angebote technisch integriert. Eigentlich ist ja schon so ein bisschen State of the Art, dass man versucht, es stärker in sein eigenes Produkt reinzuziehen, dass die Leute seamless irgendwie darauf zugreifen können. Warum ist das bei euch teilweise immer noch so, dass man praktisch zu dem anderen Anbieter rausgelinkt wird und sich da erstmal anmelden muss? Das ist eine bewusste Entscheidung.
Also erstmal ist es auch eine bewusste Entscheidung, weil wir uns nicht anmaßen, dass wir die Besten sind, um alle möglichen Produkte zu bauen. Da gibt es einfach Spezialisten, die können das besser. Also machen Kooperationen in erster Linie schon mal Sinn. Das Zweite ist, ich glaube, der ganze Markt hat gemerkt, als die gute PSD2 kam, dass dieser Traum, dass diese Verlinkung auf einfache Art mit jedem im Markt, wovon ja alle mal geträumt haben und Open Banking und so weiter, das hat ja schon einen starken Dämpfer erfahren, als dann durch die SCA-Anforderung PSD2 gelauncht ist. Und ehrlich gesagt, aus einer persönlichen Sicht auch bin ich enttäuscht, was eigentlich draus geworden ist. Aus so einer großen Metaschnittstellen-Idee, die mal regulatorisch vorgesehen worden ist, die ist klein gemacht worden. Und meiner Meinung nach ist die wegen den SCA-Anforderungen so klein gemacht worden. Und das hat schon einen großen Einfluss auf die Kooperationen. Also du kannst eben nicht einfach regulatorische KYC-Anforderungen vererben über die Möglichkeiten, die in der PSD2 damals geschaffen wurden. Das war aber mal der Traum gewesen. Das wird sicherlich einiges verändern. Wir werden versuchen, das tiefer reinzuholen, da wo wir sehen, dass es da einen substanziellen Benefit gibt, weil es einfach sehr häufig stattfindet an der Stelle, weil der Kunde oft darauf zugreifen muss. Und da wird uns auch unsere API-Plattform und diese grüne Wiese, die wir gebaut haben, als Entwicklungsumgebung auch helfen, das tun zu können. Ja, aber ich glaube, da sind wir gut beraten, erstmal die App in den Zustand zu bringen, dass deine Fragen von den Kunden beantwortet werden. Es ist alles da, was man braucht. Und da muss man auch ganz klar priorisieren. Das ist sowieso, glaube ich, die wichtigste Entscheidung heutzutage. Wir sind umgeben von Millionen von Optionen. Gerade die Gehypten sind immer so verlockend, dass man am liebsten alles stehen und fallen lassen möchte. Aber den Kunden interessieren, glaube ich, nur die wirklich gut realisierten Ideen und nicht die ganzen nur zur Hälfte fertiggestellten Ansätze. Insofern ist eine gute Priorisierung und auch eine sehr stringente Priorisierung wahnsinnig wichtig, weil man sich sonst sehr leicht defokussieren kann an der Stelle.
Überlegt ihr denn da auch einzelne Sachen zuzukaufen? Der Fintech-Markt war ja in den letzten Monaten eigentlich sehr, sehr aufgeheizt, dass erstmals quasi die großen Player auch kleinere zugekauft haben und dann auch andere überlegt haben, ja, wollen wir eigentlich verkaufen, wollen wir eigenständig bleiben? Überlegt ihr da auch, was zuzukaufen?
Also ich würde prinzipiell immer bereit sein, mich im Markt umzugucken und auf Optionen einzugehen. Man muss nur fairerweise sagen, die Hypes, die man so gerade in der Presse mitkriegt, also gerade wenn du von den vielen Unicorns sprichst, dahinter stecken natürlich auch Refinanzierungsmodelle, die nicht eigenkapitalbasiert sind, sondern Venture Capital basiert. Und wir sind eher Eigenkapital finanziert und deswegen wäre es vermessen und auch nicht im Interesse unserer Shareholder, wenn wir mitbieten würden bei solchen Unicorn-Bietergefechten an der Stelle. Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Richtungen, aus denen man über anorganisches Wachstum nachdenken kann und muss. Und es kann im einfachsten Fall sein, dass du ein Geschäftsportfolio dazu kaufst. Es kann sein, dass du dich in einer strategisch relevanten Option beteiligen willst, wie wir es bei Loanbox ja gemacht haben, weil es zu einem Kerngeschäft passte. Es kann sein, dass du über Acquihires nachdenkst, also dass du über eine Akquisition auch in Talente kommen willst dabei. Da gibt es sehr viele Dimensionen. Wir sind prinzipiell keiner von den Dimensionen verschlossen, aber ich glaube, wir würden so ein Unicorn-Run und ob es dann das hundertfache Unicorn wird und wir legen auch noch ein Koffergeld oben drauf, das können und werden wir nicht machen.
Ja. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wenn du jetzt mal so ein bisschen von oben auf den Markt guckst, gibt es ja auf der einen Seite viele traditionelle Häuser, die in Deutschland immer noch sehr stark sind, die Sparkassen, die Volksbanken. Und dann gibt es auf der anderen Seite die ganz, ganz neuen Angreifer N26, Revolut und Co. Und die als Direktbank mit der ING und ein paar anderen seid so ein bisschen in der Mitte schon digital, mit ohne Filialen, mit Apps. Wo seht ihr euch da langfristig positioniert?
Also wir sind bestimmt keine Challenger oder Neobank, die mit guter VC-Finanzierung einfach alles experimentell angeht und über Jahre kein Geld verdienen muss. Sondern das eint uns dann schon eher mit so jetzt Playern wie einer ING. Wir haben eben ein wirklich großes Geschäft, ja, sowohl Zins- als auch Provisionsgeschäft, weil wir eben auch einen kompletten Geschäftskundenanteil haben, also 80% der Kredite, die wir vergeben, 85% können wir aus den Einlagen bedienen, die wir aus der Retail-Seite des Geschäfts haben dabei. Und damit haben wir natürlich auch bestehende Erlösquellen, ja, die jetzt mal schon im Bereich mehrerer 100 Millionen Euro sind, ja, und schon an der nächsten Stufe stehen. Und das ist natürlich eine andere Verantwortung, die du da trägst. Also viele der Challenger-Banken haben einfach noch keine Kreditbücher, muss man ganz fairerweise sagen. Die kommen manchmal auf ganz spannende alternative Refinanzierungsmodelle. So ganz haben sie es, glaube ich, noch nicht geknackt, dass es klappt. Was aber nicht heißt, dass sie es nicht schaffen können. Die sind auf jeden Fall sehr innovativ. Die setzen neue Standards, die setzen neue Erwartungen im Markt. Und da müssen wir dann spätestens irgendwie auch natürlich mitspielen und auch mit neuen Apps reagieren. Ich glaube, man muss sich immer angucken, was die Wettbewerber machen. Angefangen von den klassischen Banken, die jetzt ja durch Corona irgendwie alle auch ein bisschen zur Direktbank geworden sind, weil bei den meisten Banken waren die meisten Filialen die meiste Zeit zu die letzten 2 Jahre. Und insofern rächen sich dann Sachen, die man eben nicht digital abbilden kann. Da muss man trotzdem gucken, was können die besser, vielleicht als wir auch, weil sie sicherlich noch den persönlichen Kontakt der Filiale theoretisch haben können. Man muss sich bei den Neobanken angucken, was können die gut. Ich glaube, da kommen sehr viele technologische Impulse, die man auch immer wieder aufnehmen sollte. Aber am Ende halte ich nichts davon zu gucken, was der Wettbewerb macht, weil dann rennt man nur hinterher. Ich glaube, man muss wissen, wo der Wettbewerb steht und dann seinen eigenen Kurs suchen. Es gibt dieses schöne Bild aus dem Segeln, dass immer jemand hinterher segelt, den niemals überholen wird, weil man immer den gleichen Wind hat. Du musst wissen, wo die anderen Segler sind, aber dann musst du deinen eigenen Kurs bestimmen.
Aber ich meine, am Ende, ihr konkurriert ja quasi auf beiden Seiten um Kunden, wollt jetzt nochmal stark wachsen bis 2024 auf 8 Millionen, seid jetzt bei 5. Also wo irgendwie müsst ihr ja trotzdem da auch angreifen, in Anführungsstrichen.
Ja, aber die Frage, wie man angreift, also ich weiß nicht, ob wir uns in einem Kundenwettbewerben mit den N26ern letztendlich befinden. Die haben ja auch sehr viel ins Ausland gelegt. Beispielsweise ING, meine ich, hat ihre Wachstumsziele im Inland kassiert, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, es geht nicht darum, einfach nur zu wachsen um des Wachsen Willens, sondern du willst ja ein gesundes Geschäft damit auch aufbauen. Und das ist nur der KPI, den man so leicht sehen kann. Ja, dass wir jetzt 5 Millionen Kunden erreicht haben, das ist ja wunderbar. Aber das ist nur ein KPI, der hat ja erstmal keinen inneren Wert an der Stelle. Der innere Wert ist, dass du schaffst, ein gesundes, sich selber tragendes oder am besten auch Gewinne abwerfendes Geschäft aufzubauen dabei. Und insofern würde ich nie sagen, dass wir um jeden Preis versuchen würden, jeden Kunden zu gewinnen. Dann würden wir es auch längst machen. Also es gibt deutlich teurere Kundenakquise-Kanäle als was wir betreiben an der Stelle. Wir suchen immer ein gesundes Wachstum und trotzdem ambitioniertes Wachstum. Und wir wachsen ja auch weiterhin. Also wir wachsen auf der Geschäftskundenseite im neuen Energienbereich. Wir wachsen im Kommunalbereich. Also wir wachsen eigentlich schon in allen wesentlichen Bereichen der Bank, die da gerade wachsen. Wir wachsen auf der Endkundenseite. Wie gesagt, 5 Millionen Kunden jetzt.
Aber wo kommen die dann vor allem her? Also
boah, sehr echt gute Frage. Also die Kundenbewegung ist wirklich breit, ja. Die kommen teilweise von Klassikern, teilweise von anderen. Ich weiß nicht, ob da so viel Information drin steckt, das ausschließlich zu analysieren. Wichtiger ist, finden die bei uns, was sie brauchen? Das ist die eigentlich wichtige Frage. Weil, guck mal, wenn ich dich als Kunde jetzt frage, wo kommst du her, würdest du sagen, ist ja völlig egal. Ich komme vor allem, weil ich ABC suche bei euch. Habt ihr ABC? Du hast
andere Ansprüche, oder? Also wenn ich von N26 komme, habe ich vielleicht einen anderen Anspruch an Produkt, als wenn ich von der Sparkasse, wo es dann um Sicherheit, ja, Erreichbarkeit geht, ja,
vielleicht,
von einem anderen von eher der technischen Seite.
Vielleicht brauche ich eine breitere Produktpalette, weil ich dann doch aus einer Hand vielleicht auch Kreditfinanzierung haben möchte und das ist vielleicht ein Grund, dann eher zu einer Direktbank zu gehen wie uns. Und vielleicht möchte ich, gerade weil mich Corona dazu zwingt, doch eher mich darauf verlassen können, dass alles, was ich brauche, irgendwie digital oder notfalls im Callcenter erledigt werden kann an der Stelle. Insofern, da gibt es schon gute Gründe, warum man zu einer Direktbank wie uns kommt und deswegen gibt uns, glaube ich, unser Wachstum auch recht, dass wir einen ganz guten Kurs eingeschlagen haben.
Alles klar, wir sind schon durch mit der Zeit. Zum Schluss machen wir immer noch so einen kurzen Fragebogen. Und zwar ist es ja so, als Manager musst du immer auch ein bisschen in die Zukunft schauen und überlegen, wie geht's eigentlich weiter. Deswegen machen wir immer so ein paar Predictions und wie du darauf blickst. Genau, die erste Frage wäre, führen die Sparkassen tatsächlich die Kryptowährung ein? Gab es jetzt da eine Diskussion drüber? Ja oder nein?
Nicht richtig, im Sinne von, dass sie ein Quell des Kryptohandels in Deutschland werden.
Dafür. Aber sie werden trotzdem die Möglichkeit irgendwie.
Also, wenn sie das wollen, werden die irgendwas einbauen. Ich weiß nicht, ob die Zielgruppe, die bei denen ist, das über sie machen wird an der Stelle.
Okay. Welches Fintech-Produkt wird in den nächsten 18 Monaten entwickelt, was du dir immer schon mal gewünscht hast?
Bei uns oder irgendwo im Markt?
Irgendwo im Markt. Also auch von mir aus auch bei euch, aber.
Ich glaube, das ist sehr viel das Unsichtbare der Prozesserleichterung und Verbesserung und nicht das eine Produkt, wo man sagen kann, ja, jetzt gibt es irgendwie, keine Ahnung, den Kredit. Ich glaube, die Erleichterung, die Automatisierung, dass die Sachen, die der Kunde braucht, so stattfinden, dass sie innerhalb eines Klicks stattfinden. Das ist die wesentliche Bewegung, die Kunden interessieren wird.
Okay. Gehen N26 und Solaris Bank in den nächsten 18 Monaten tatsächlich an die Börse?
Keine Ahnung. Ich denke mal, sie werden das versuchen, einfach weil das der natürliche Pfad ist eines Startups mit einem Venture Capital Backing. Ich habe keine Einblicke in deren Plan.
Ja, du verfolgst ja sozusagen den Tech-Markt, den Banking-Markt.
Also ehrlich gesagt, ich glaube, ein Börsengang hängt viel mehr davon ab, was ist die Lage deren eigene Entwicklung. Dafür müssen sie einfach wachsen und Traktion zeigen. Dann, was ist die Lage möglicher Risiken? Der Risikoreport sollte möglichst kurz sein. Und das heißt, man sollte wahnsinnig wenig Schriftverkehr mit den Aufsichten haben. Sonst ist man einfach nicht gut an der Börse beraten. Und dann gibt's noch.
Der Anhang vom Prospekt so lang.
Genau. Und dann gibt's noch als drittes die Frage, ist es ein guter Börsenzeitpunkt? Ja, ist das gerade ein Käufermarkt? Und da werden wir jetzt einfach mit der geopolitischen Lage gucken müssen, wie sich der Käufer- und wie die Möglichkeiten sich entwickeln die nächsten Jahre.
Alles klar, Arno, vielen Dank für deine Zeit und ja, wir sehen uns das nächste Mal am 18. Mai auf der Finance Forward Konferenz und freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist.
Vielen Dank dir, Kasper.
Alles klar, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.